So, einmal alle Zuschauer, ein herzlich willkommen zu unserem Destiny 2 Lorecast. Ich bin der Matze und mit mir dabei ist heute der
Wolfgang.
Wir sind beide vom Clan Cates Erben und sind doch relativ starke Destiny-Nerds, kann man so sagen. Das waren vor beinahe 4 Jahren die ersten Worte, die ihr von uns beiden gehört habt. Deswegen ist das auch das Intro dieser heutigen Folge. Denn ich fand, es war schön, mal mit den ersten Worten, die ihr von uns gehört habt, in eine besondere Folge zu starten. Dazu aber gleich mehr. Erstmal heißen wir euch natürlich herzlich willkommen.
Wir heizen
euch herzlich willkommen. Den Wolfgang habt ihr ja gerade auch schon gehört. Und ja, am 8. November 2020 kam die erste Folge des berühmt-berüchtigten Geistergeschichten-Lorecasts. Und seitdem haben wir viele Folgen mit euch zusammen gemacht, mit euch zusammen genießen dürfen. Ich glaube, es sind 78 an der Zahl, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, mit Geistergeflüster.
Genau, mit Geistergeflüster. Also alles, was zu Geistergeschichten gehört. 78 Folgen in 4 Jahren, wo ihr uns immer supportet habt, wo ihr fleißig gehört habt, wo ihr an diesem Format teilgehabt habt. Und dafür möchte ich mich in aller Form bedanken bei euch. Zum Zweiten möchte ich mich bedanken bei Wolfgang für die 4 Jahre, die wunderschön waren, die super viel Spaß gemacht haben. Und jetzt klingt das ja alles so sehr dunkel und böse. Und nach einem, oh mein Gott, ist es jetzt die letzte Folge? Sie reden davon, wie es angefangen hat. Wenn etwas anfängt, endet es auch. Und das ist halb richtig. Deswegen habe ich den Anfang der Folge mal diesmal anders genutzt, sondern erstmal zum Danke sagen. Und kommen wir gleich zu dem brandneuen Thema, würde ich sagen, oder?
Genau. Ich möchte natürlich auch noch Danke sagen für diese, ich nenne mal eine Zahl, 61.044 Downloads für einen, ich würde mal sagen, also mehr Hobby-Podcast geht ja eigentlich nicht.
Und Nischen-Podcast vom Thema.
Hobby-Nischen-Podcast. Wir machen keinerlei Werbung. Nee. Wir schneiden schon professionell, aber wir lassen auch, wir reden nichts neu oder so. Ich glaube, wir haben ein oder zweimal wirklich dumme Versprecher, die man vielleicht nicht unbedingt in dem öffentlichen Podcast lassen sollte. Glaube ich, haben wir nochmal gemacht. Ansonsten
ist das eigentlich immer authentisch das gewesen, was wir auch gesagt haben.
Ja. Und da auch nochmal ein großes Dankeschön auch für die vielen Feedbacks, die wir bekommen haben über diese unsägliche Plattform X.
Ja. War mal Twitter, da war sie noch gut. Jetzt ist sie X, seitdem ist sie schlecht.
Aber wenn das jetzt so nach Abschied klingt, wo geht denn die Reise hin, Matze?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Wolfgang. Das fragen sich bestimmt jetzt alle. Es geht weiter, aber anders. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten da auch schon, also Wolfgang und ich, schon drüber gesprochen, dass wir weiterhin Podcast machen wollen. Das ist die gute Nachricht. Ihr werdet unser Gequatsche weiterhören. Aber wir möchten uns verändern. Wir möchten weg von dem ausschließlichen Fokus auf Destiny, aus diversen Gründen. Zum einen spielen wir beide nicht mehr so viel Destiny wie noch vor 4 Jahren, wo wir während Corona einfach sehr viel Zeit hatten zu zocken, sondern wir haben alle wieder unsere normalen Leben und das ist mit deutlich weniger Zeit verbunden. Und zum Zweiten hat sich auch das Spiel verändert, was euch allen natürlich bewusst ist, die das auch spielen. Manche sagen zum Besseren, zum Schlechteren, was auch immer. Auf jeden Fall ist es in meinen Augen weniger Spiel geworden so und es ist auch wahrscheinlich auf einem sterbenden Ast, wenn man es ganz nüchtern betrachtet. Was aber gar nicht der Hauptgrund ist, dass wir weggehen, sondern der Hauptgrund ist, dass wir nicht mehr diesen Fokus auf Destiny haben wollen. Wir werden weiterhin Dinge über Destiny sagen, weil wir weiterhin Destiny spielen. Wir möchten aber einen allgemeineren Podcast mit euch machen. Das stand dann schon mal relativ früh fest. Dann war der nächste Gedankengang, okay, ändern wir einfach nur den Inhalt, lassen den Namen und lassen den Podcast so laufen. Haben wir diskutiert, gibt Gründe dafür, gibt Gründe dagegen. Der Name ist bereits bekannt, die Leute kennen es. Kann man vielleicht so lassen. Dann haben wir aber gesagt, nee, das ist irgendwie ein neuer Step. Das soll was Neues sein, auch wenn wir euch gerne natürlich mitnehmen möchten. Wir das deswegen hier heute auch thematisieren. Aber zu einem neuen Step gehört auch ein neuer Name. Das heißt, es gibt einen neuen Namen, den wir jetzt schon verraten wollen. Weißt du noch, wie er heißt, Wally?
Pixel und Papier.
Genau. Unser neuer Podcast wird heißen Pixel und Papier. Findige Menschen können daraus jetzt schon Dinge ableiten. Worum wird es gehen? Wir wollen dem Thema Gaming treu bleiben, grundsätzlich. Wir wollen zum einen bei dem PC-Gaming bleiben. Wir wollen aber auch den Katalog an Dingen, über die wir sprechen können, um das analoge Gaming erweitern. Deswegen heißt der Begriff Papier zum Beispiel mit drin. Wir wollen eigentlich über alles, was im weitesten den Begriff Spielen abdeckt, reden können. Wir wollen über Computerspiele reden können, über Konsolenspiele. Wir wollen über Brettspiele reden können, wenn wir coole Brettspielempfehlungen haben. Wir wollen über Pen and Paper reden können, weil das auch ein großer Teil von meinem Spielen momentan ist, dass ich gerne Pen and Paper spiele. Wir wollen einfach den Podcast öffnen thematisch oder einen neuen Podcast machen, der thematisch offen ist, weil wir Bock haben, über ganz viele verschiedene Dinge zu sprechen. Auch je nachdem, wie es läuft, vielleicht sogar mit euch verschiedene Dinge zu machen, in dem Sinne zu interagieren mit der Community, was dann auch geht, wenn wir ein bisschen allgemeiner aufgestellt sind. Genau. Und da haben wir beide, glaube ich, richtig Bock drauf, ne?
Ja, es soll aber auch natürlich kein stumpfer Gaming-News-Podcast werden. Da gibt es viel, also da gibt es genug, nicht viel, sondern genug da draußen in der großen Podcast-Welt.
Das ist auch aus zwei Gründen, ne? Es ist zum einen, es gibt das schon. Und ganz eigennützig muss man auch sagen, so ein Gaming-News-Podcast zu betreiben, ist ein scheiße viel Arbeit, weil man muss halt laufend News checken und in diesem ganzen Thema drinbleiben. Und das können wir nicht leisten. Das ist uns auch bewusst. Für uns ist Podcast immer ein Hobby gewesen und wir möchten das tun, um über Dinge zu sprechen, die unsere Leidenschaft sind, die wir mögen. Und das soll sich niemals nach Arbeit anfühlen, weil dann ist es nicht mehr das Hobby, was es ist und was uns Spaß macht. Deswegen auch diese Entscheidung hin, dass es kein News-Podcast wird. Genau.
Genau. Und ja, also wie Matze schon gesagt hat, Destiny hat sich einfach verändert. Ist übrigens auch eine gute Erinnerung an die erste Folge. Ich glaube, so viele M's in einer Folge werdet ihr nie wiederfinden wie in der ersten.
Es ist so unangenehm. Hört euch die erste Folge mal an. Wenn ihr uns jetzt reden hört, wie wir mit euch sprechen, wie wir miteinander sprechen, das wirkt so natürlich. Hört euch mal nur das Intro der ersten Folge an. Es ist so unangenehm, weil wir so gar nicht drin sind, wie man in ein Mikro spricht, wie man mit Menschen spricht, die nicht da sind, wie wir miteinander sprechen in einem Podcast. Nur dieses Intro, was ich euch vorhin nochmal vorgelesen habe, klingt so anders in der ersten Folge. Es ist super lustig.
Genau. Und ja, deswegen die Veränderung. Wir werden jetzt auch dann gleich noch ein bisschen einsteigen. Wir machen natürlich eine Abschiedsfolge. Und noch ein letztes Mal schauen wir auf Destiny, wo geht die Reise hin? Wir schauen aber auch ein bisschen zurück, unabgesprochen.
Okay. Es ist wie immer, wir haben uns vorher nicht besprochen, was wir machen. Alles, was in dieser Folge passiert, ist wie immer ausgesucht von jeweils uns beiden, ohne dem anderen Bescheid zu sagen, was ja immer den Charme auch dieses Podcast-Formats.
Genau.
Hat.
Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal und machen am Schluss dann nochmal ein kleines, ja, wir teasen dann nochmal.
Auf jeden Fall. Nur kurz noch zu den Hard Facts. Die erste Folge des neuen Podcasts wird es in naher Zukunft geben. Ich vermute innerhalb der nächsten 2 Wochen. Und dann möchten wir mit diesem Podcast auch wieder in diese 2 Folgen pro Monat, also in diese 14-Tage-Taktung, die wir bei Geistergeschichten ja auch hatten, bis jetzt die lange Pause kam. Andere Hard Facts, die vielleicht jetzt noch am Anfang wichtig sind, weil ich weiß, viele hören diesen Podcast zum Einschlafen. Wir werden weggehen von X. Die Social-Media-Interaktion mit euch wird über Insta laufen. Aber wir werden wahrscheinlich eine Zeit entlang beide Plattformen betreiben, um euch alle informieren zu können, weil die meisten uns halt auf Twitter folgen. Das heißt, dort werden wir auch die neuen Kanäle vorstellen, euch die Links dazu posten, weil es wird dann auch ein neues Profil geben für natürlich auf Insta für den Kanal, es wird einen neuen Link geben auf Spotify, weil es ein neuer Podcast ist. Das alles, nur dass ihr es wisst. Genau, das kommt aber dann alles zu Zeiten, dann bei Twitter. Und da könnt ihr uns dann gerne folgen. Wir würden uns sehr freuen.
Ja, und deswegen steigen wir jetzt ein in Destiny. Ein letztes Mal. Es fing an vor vielen, vielen Jahren, am 8. November, wie Matze schon gesagt hat. mit der Story. Ich glaube, da ist kurz, wir haben den, glaube ich, gestartet, kurz nachdem Beyond Light rauskam.
Ich glaube, ja, ja.
Haben eben deswegen über die Gefallene und die Exofremde geredet, das war so das Erste. Und sind dann, oder? Ja, doch, eigentlich schon. Mhm. Genau. Und sind dann eben da so auf die Inhalte. Und das ist jetzt gleich eins der Dinge, wo ich einmal zurückblicken will. Ich will nämlich jetzt von Matze wissen, und ich werde jetzt aber gleich anfangen, damit er ganz kurz Zeit zum Überlegen hat, was waren so besondere Momente für dich im Podcast bis jetzt? Eins der Dinge, die mir besonders viel Spaß gemacht haben, waren so Sachen wie, und das war bei Beyond Light, da gab es ja diese Pinguine, die man finden konnte, die Geschichte von Micah 10 erzählen oder wie Micah halt noch Briefe an den Reisenden geschrieben hat, bevor sie ein Hüter geworden ist und auf Europa war. Solche Dinge Woche für Woche quasi selber irgendwie freizuspielen. Ich habe so versucht, das immer ohne Guide zu machen, einfach weil das mehr Spaß macht. Wenn ich jetzt halt das Spiel start, einen Browser aufmache und schaue, also das muss ich machen, dann finde ich das und das, dann ist es nach 5 Minuten schon wieder vorbei. Und solche Dinge freispielen fand ich toll für den Podcast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Oh, das ist eine
fiese Frage.
Ja, weil ich habe so viele Dinge. Es hat sich so, was für mich ganz, ganz spannend war für den Podcast, ich habe ja super viel immer für diese Rassenzusammenfassung auch und für diese Geschichte der einzelnen Völker und so recherchiert. Ich habe da ja stundenlang gesessen und das alles zusammengeschrieben, damit ich es dann im Podcast präsentieren kann. Was zum einen super viel Arbeit war, aber zum anderen mir natürlich super viel Wissen über diese ganzen Rassen in Destiny und die Zusammenhänge in Destiny beigebracht hat. Das merke ich auch jetzt, dass mir ganz oft dann doch noch Zusammenhänge fehlen, ich dann doch noch mal irgendwie in einem Video was nachgucken muss, weil ich es jetzt lange nicht mehr gemacht habe. Eine ganze gewisse Zeit lang fühlte ich mich in der Destiny-Lore einfach immer zu Hause. Ich konnte immer sagen, wer ist das, warum sind die so, was ist mit dem passiert, warum ist das Volk so, wie es ist, wo kommt's her? Wusste ich alles, weil habe ich alles für den Podcast recherchiert. Und das ist enorm krass, weil das irgendwie total schön war. Das zum einen. Und zum anderen, was mir besonders an dem Podcast, nämlich nicht an dem Podcast, aber grundsätzlich an diesem Format oder daran, dass wir beide diesen Podcast betreiben, sehr gefallen hat, ist immer, wenn wir live waren. Ich mochte die Streams. Die hatten wir zwar nicht oft, wir hatten sie aber immer zu Destiny Showcases, zu Trailer, zu Destiny Showcases oder zum Start in irgendeine Season, das wir am Anfang gemeinsam reingezockt haben. Das hat mir immer super viel Spaß gemacht. Es waren auch immer 1-2 Leute mit dabei. Wir haben auch mal mit einem Zuhörer zusammengezockt. Das hat mir unglaublich, also mir macht die Interaktion mit euch Spaß. Deswegen hoffe ich auch, dass ihr beim neuen Podcast dabei seid und wir da viel auch vielleicht in diese Richtung ausprobieren und machen können. Weil ich das schön finde, auch so ein bisschen was von euch mitzubekommen. Genau das Gleiche gilt dann immer für das Feedback. Ich habe teilweise Nachrichten bekommen, auch jetzt in der Zeit, wo lange Pause war, gerade neulich wieder von einem Zuhörer, der gefragt hat, hey, lebt ihr noch? Was ist da los? Ihr habt von 2 Monaten Pause gesprochen und jetzt seid ihr irgendwie gefühlt 4 weg. Sowas ist halt schön. Oder Leute, die uns, wenn diese Jahreszusammenfassung von Spotify kam, gezeigt haben, dass wir der meistgehörte Podcast bei denen waren, wo ich dachte so, wie geil ist das denn? Also das fühlt sich einfach super cool an, dass Menschen von euch da draußen das schätzen und mögen, was wir machen. Genau. Das ist meine Antwort darauf.
Da kann ich mich nur anschließen.
Ja. Kommt da mit so einer fiesen Frage am Anfang um die Ecke.
Ich glaube, eine Rubrik, die mir tatsächlich wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, auch war noch die Waffe der Woche, als wir das noch so im Fokus hatten, weil ich nämlich ganz oft am Anfang habe ich mir Waffen rausgesucht, die ich gespielt hatte und dann habe ich mir überlegt, was würde ich denn gerne mal spielen und habe dann da so ein bisschen, das dann tatsächlich auch ein bisschen ausprobiert, das ganze Ding. Auch wenn es eigentlich für mich nur den Leviathan auch gibt.
Ich kann sagen, der Bogen Wally.
Einer von 4 Hütern, die den spielen. Naja, mittlerweile ist es ja schon eine beliebtere Waffe, weil es einfach gut gebufft wurde.
Ja, wir hatten schon einige Dinge, die ganz cool waren, aber ich fand auch tatsächlich die Entwicklung des Podcasts schön. Ich fand am Anfang gut, am Anfang war es wirklich so ein Wissensvermittlungsding. Da haben wir uns immer sehr eingearbeitet, hatten sehr strukturierte Skripte wer macht wann was, wer redet wann wo drüber. Das hat auch eine ganze Zeit lang gut funktioniert. Aber ich fand zum Beispiel dann noch den Wechsel gut, als wir uns damals entschieden haben, wir wollen das Ganze ungezwungener machen. Wir wollen das Ganze irgendwie spontaner machen und mehr als ein Gespräch, als wie so ein Abspulen von Texten. Was, finde ich, der Dynamik des Podcasts und gerade das zwischen uns beiden, wie wir im Podcast sind, total gut getan hat. Weil vorher war das immer so ein Block, 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 Block. Jeder hat irgendwie was gesagt und dann war die Podcast-Folge voll. Und jetzt passieren viel mehr lustige Dinge, seitdem wir nicht mehr wissen, was der andere eigentlich vorhat. Und irgendwie immer damit klarkommen müssen, was der andere gerade ins Mikrofon brabbelt. Das finde ich eigentlich ganz schön.
Ja, und es wirkt tatsächlich irgendwie ungezwungener.
Ja. Weil es das ja aber auch einfach ist, ne? Also.
Ja, das war, ich finde, das ist eins von zwei Dingen. Also, eins, was wir relativ schnell gemacht haben, und das hat, glaube ich, sogar, hat es nicht sogar deine bessere Hälfte vorgeschlagen? Hey, mach doch die Webcam an, dass ihr euch seht beim Reden.
Ja, ja, stimmt.
Das kann das ist irgendwie so, oh, das ist ja.
Es ist halt ja, eigentlich,
das,
also.
Das ist ja ist, einfach, das ist ja ein guter Tipp.
Smart, das ist, weil am Anfang hatten wir das nicht und es ist super schwer, wenn jemand nur spricht, die Pausen zu erkennen, wann Zeit ist, reinzugrätschen. Was super schwierig ist, wenn du den Menschen nicht siehst. Wenn du ihn siehst, kannst du es natürlich viel besser anhand von Gestik, Mimik, irgendeinem Augenrunzeln oder ich heb die Hand hoch und will was sagen. Das funktioniert, ohne dass ihr es mitbekommt. Das funktioniert aber nicht, wenn wir uns nicht sehen. Und das war ein kleines Ding eigentlich für uns eine Offenbarung, weil das einfach den Redefluss viel besser macht.
Das hat dann natürlich aber auch zu so Momenten geführt, dass ich eine legendäre Blechbüchsen-Folge habe, wo einfach mein Webcam-Mikro beschlossen hat, so, heute nimmst du mal mit mir auf.
Oh Gott, das war gruselig, ich musste es schneiden.
Seitdem immer regelmäßig irgendwelche Dinge vor die Webcam halten, während der andere spricht, um ihn versuchen zum Lachen zu bringen, rauszubringen, keine Ahnung was.
Ja, sehr begehrtes Spiel, wir haben so viele Dinge auf dem Schreibtisch rumliegen, die dann immer in die Kamera gereicht werden, das ist immer sehr schön.
Ja. Genau, und eben das andere ist eben diese Themenveränderung, wie du gesagt hast, wo wir einfach nicht mehr so fokussiert waren, sondern einfach freier waren. Das fand ich tatsächlich, das hat nochmal war so ein Aha-Moment und hat den Spaßfaktor nochmal erhöht.
Ja.
Genau.
Dem kann ich auch nur zustimmen.
So, das war jetzt ein kleiner Rückblick. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Wo geht denn die Reise bei Destiny gerade so hin? Wie schaut es da storytechnisch so aus? Es war ja.
Genau, wo kommen wir her? Wo geht's hin, würde ich sagen. Weil wir können
wo kommen wir her? Wo geht's hin? Genau.
Wir können mit einer kleinen Zusammenfassung der letzten Season, weil wir haben uns ja lange nicht gehört. Ich habe so ein bisschen was zusammengeschrieben. Ich habe sie komplett gespielt. Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen, natürlich wie immer. Aber ich gebe euch so ein kleines Roundup, worum die letzte Episode ging. Das, genau. Grundsätzlich haben wir ja auf Nessus, waren wir ja unterwegs. Ich glaube, wir haben auch eine in der letzten Folge auch da. Ich weiß gar nicht, ob wir da noch kurz drüber gesprochen haben. Aber wir waren auf jeden Fall auf Nessus unterwegs, weil die Vex irgendwie am Durchdrehen waren. Das war der Grundgedanke. Und dann irgendwann haben wir ja auch rausgefunden, dass der Conductor dahinter steckt und dass der Conductor Maya Sandaresh ist, die wir ja kennen, weil sie auf Neomuna war und den Schleier erforscht und entdeckt hat. Zusammen mit ihrer Frau Chioma Easy. Und das ist eigentlich auch, also diese komplette Kampagne oder diese komplette Story dreht sich eigentlich auch um Maya Sandaresh und auch Chioma. Primär natürlich Maya, die aus einem ganz eigenen Antrieb hinaus, beziehungsweise sie kontrolliert die Vex mithilfe des, wie heißt das, des Echos? Des Echos von The Witness, kontrolliert sie die Vex und möchte gerne eigentlich auch das ganze Sonnensystem übernehmen. Ich habe dazu, um mal so ein bisschen ihre Intention ein bisschen besser darzustellen, habe ich ein Lore-Piece mitgebracht, was ich nur mal so vielleicht anlese. Ich lese nicht ganz, weil es ist sehr lang. Das ist das Kapitel 4 des Lore-Buchs Polyphonie und klingt so. Persönliches Logbuch 003 AS. Ich bin immer noch inmitten der Vex. Mein dritter Tag des Wiedererwachens war bisher am grausamsten. Ich habe ein Logbuch erstellt, um meine Gedanken zu ordnen. Ich kann einfach nicht so viel auf einmal verarbeiten. Ich kann mich aufgrund einer schrillen und unmittelbaren Trauer nicht so gut konzentrieren. Mein Herz schlug in den Händen meiner besseren Hälfte. Wie soll ich begreifen, dass es sich nicht um Abwesenheit, sondern Tod handelt? Es wird Beweise geben, Geschichten, die diese akribischen Maschinen aufgezeichnet haben. Ich werde Beweise finden, dass ich vermisst wurde, vermisst werde. Ich weiß, was ich zu tun habe. Die oberste Suche wird fortgesetzt. Dann springen wir mal einen kleinen Step in dem Absatz. Vergangene Ereignisse sind für eine Bedrohung, die so damit beschäftigt ist, die Zukunft zu berechnen, beinahe unbedeutend. Die Vex interessieren sich zwar nicht, wie ich, für Geschichte, doch sie haben diese Zeitachse trotzdem zurückverfolgt. Natürlich gibt es Billionen alternativer Versionen und es scheint, als würden die Vex ihr Potenzial sorgfältig zunichte machen, sobald ein gegenwärtiger Moment chronologisch in die Vergangenheit gleitet. Ich habe mich diesen Berichten aus freien Stücken gewidmet. Die oberste Suche ist im vollen Gang. Scheinbar ist den Menschen nichts mehr von ihren Werten und ihrem Eifer übrig. Es existiert nur Belastbarkeit, die von Gewalt herrührt. Ihre Anzahl hat sich so drastisch reduziert, es sind gerade so genügend, um eine einzige Stadt zu füllen. Sie leiden unter dem Drang, wissenschaftliche Präzision zu verfolgen. Was haben sie denn erfunden? Welche Krankheiten konnten sie heilen? Wer ist hier besser? Doch die größte Enttäuschung ist, dass die Menschen offensichtlich ihre gesamte Geschichte vergessen haben und anstelle von etwas Gescheitertem eine Junta gegründet haben. Die Erde steht kurz vor dem totalen Zerfall. Fortschrittliche Städte wurden über Jahrhunderte hinweg durch das übergreifende Wachstum einheimischer Spezies und den Verschleiß der Zeit ersetzt. Das atmosphärische Gleichgewicht wurde von Kriegsherren vernichtet. Allgemeine Demokratie musste Militärherrschaft weichen und ich betone noch einmal, anstatt zu versuchen, die Herrschaftsform wiederherzustellen, von denen sie wussten, dass es sie gibt, beschlossen sie, dass Wählen etwas für elitäre Angeber ist und haben eine Junta gegründet. Je bewusster mir wird, welche Fehler die Menschheit begangen hat, desto deutlicher präsentieren sich die Lösungen. Es ist eindeutig, dass es während des Untergangs für sie nichts als Terror gab. Es ging um nichts anderes als das bloße Überleben. Doch zu sehen, was aus der Zukunft wurde, wie sie zu verängstigten Hunden mit schäumenden Mäulern wurden, ist für mich eine Beleidigung. Aus ihren Methoden lassen sich einige Lektionen lernen, doch das Ergebnis ist geschmacklos und barbarisch. Wenn diese Leute die Zukunft sehen wollen, müssen sie auf das zurückblicken, was sie verloren haben. Ich verfüge nun über die Mittel, ihnen zu helfen. Ich habe das Unbezähmbare gezähmt. Mit etwas Übung und bald mehr Geschick kann ich durch einen einzigen Satz das Wechsmeer der ewigen Zyklen und des Todes teilen. Wie nützlich es sein könnte. Wir könnten unser Zuhause zurückerobern, die Mauern der letzten Stadt auflösen und jede Person könnte selbst entscheiden, was sie ihr Zuhause nennt. Mit gezielter Feindseligkeit könnten wir einen Pfad zum Frieden schaffen, die Maschinen des Wissens und Lernens wieder zum Leben erwecken. Eines Tages wird die Technologie von den Vex auf die Menschheit übertragen und jedes Bedürfnis wird mit jeglicher Simulation gestillt werden können. Das Einzige, was dafür nötig ist, ist eine Angleichung der Interessen durch wohlüberlegt ausgeübten Druck. Es ist so einfach. Und dennoch muss all das warten. Die oberste Suche muss abgeschlossen werden. Sie ist die eine auffallende Variable. Es gab zu viele Falschmeldungen. Sie waren alle falsch. Alle. Die Suche ergibt nur Kopien, Spiegelbilder. Ich weiß, dass ich recht habe und ich werde nicht aufhören, bis die oberste Suche nicht mehr auf falsche Datensets zurückgreift. Ich kann an kaum etwas anderes denken. Ich muss die Vergangenheit in die Vergangenheit blicken. Ich muss. Lest euch das gerne nochmal komplett durch. Ich habe jetzt einen Mittelpart geskippt, weil es sonst super lang ist. Aber hier kann man einige Dinge draus ziehen, denn Maya kommt nicht über den Tod, also Maya hat es ja geschafft, im Netzwerk, Vex-Netzwerk zu landen. Und zwar, ich habe nochmal dem guten Beif einen kleinen Besuch in einem Video abgestattet. Im Vex-Netzwerk gibt es 227 Kopien von Maya Sandaresh. Und sie hat den Verlust ihrer Frau nicht überwunden, versucht, sie wieder zu finden. Das ist die oberste Suche, die sie dort anspricht. Und das sehen wir auch im Laufe der Kampagne. Kommen wir dann darauf, warum sie denn die ganze Zeit irgendwie da mit Exokörpern rumexperimentiert und so weiter und finden dann nämlich raus, dass sie versucht, ihre Frau in einem Exokörper, also den Geist ihrer Frau in einen Exokörper zu transferieren und sie somit wieder zu erwecken. Was aber ihrer Meinung nach nicht funktioniert, weil das alles nur Kopien sind von ihrer Frau und nicht ihre Frau wirklich, weil sie nämlich mit dem Weg, den sie eingeschlagen hat, nicht zufrieden ist und das nicht unterstützt und sie nicht wiedererkennt. Deswegen glaubt Maya, das sei nicht die echte. Und wie man ja in dem Text eben gehört hat, Maya kommt ja aus der Zeit, aus dem goldenen Zeitalter. Sie hat den kompletten Untergang nicht mitbekommen, kriegt ihn dann mit über das Zugreifen auf das Vex-Netzwerk und die Daten, die dort vorhanden sind, und sieht dann natürlich ihre Möglichkeit, das Problem zu lösen, dass die Menschheit vor dem Ende steht. Und das Ganze ist sozusagen die Handlung der letzten Season. Genau. Und endet dann eigentlich, also nein, zwischendurch übernimmt sie auch noch den Geist von Saint 14, versucht ihn zu korrumpieren, was ihr nicht gelingt, zum Glück. Genau. Und wir dürfen, das ist die schöne Geschichte, wir dürfen in dieser Season relativ viel mit Failsafe arbeiten, was mich sehr gefreut hat, Failsafe wiederzusehen. Wir haben sie nämlich am Anfang der Season aufs Helm geholt und dort immer weiterentwickelt und für sie Proben gesammelt und Dinge gemacht, und Failsafe ist einfach Failsafe. Failsafe ist toll. Und auch die durchlebt, du wolltest was sagen?
Der redet noch weiter.
Auch die durchlebt innerhalb dieser Geschichte eine sehr interessante Charakterentwicklung, wenn man sie einen Charakter betiteln möchte, was ich auf jeden Fall möchte. Denn gerade zum Ende der Season bekommt sie einen eigenen Lebenswillen, wenn ich so nennen möchte. Sie sagt nämlich, dass sie sonst immer dazu da war, um Leuten zu dienen, auf dem Schiff, ihrer Crew, dann uns. Sie hat geholfen, und ganz am Ende der Season sagt sie sowas wie: Jetzt habe ich zum ersten Mal ein, wie nennt sie das? Einen Sinn, selbst zu existieren. Also sie hat in ihrer eigenen Existenz einen Sinn gefunden, was natürlich für eine KI im weitesten Fernsinne natürlich die krasseste Charakterentwicklung ist, die du durchmachen kannst. So, ne? Das zu Failsafe, genau. Was wolltest du sagen?
Ja.
Ja.
Und jetzt muss ich gleich schimpfen.
Okay.
Genau das ist der Grund, warum ich den Start der aktuellen Season so beschissen finde.
Ah, ich weiß, was du meinst.
Wer kam denn auf die Idee, wenn du einen Charakter hast, der so eine Entwicklung durchmachst und der dann auf einem Schiff ist, das Schiff abstürzen zu lassen?
Ja, aber das Schiff ist ja nicht ganz weg.
Ja, trotzdem.
Das stimmt. Aber
hey,
das,
okay, die KI hat sich entwickelt. Was können wir weiterschreiben? Ach, lasst uns das dramatischste Erlebnis, das die KI durchgemacht hat, nochmal durchmachen.
Ja, da kommen wir gleich zu. Ich schließe noch kurz das alte Kapitel ab, denn Ikora sehen wir auch noch so eine kleine, was ist es, keine Entwicklung, aber Ikora schafft es, dadurch, dass sie mit der Geschichte, also wir alle kriegen ja mit, dass diese Geschichte eigentlich um Maya und Chioma geht und dass das natürlich eigentlich eine sehr tragische Geschichte ist, weil sie diesen Verlust nicht verkraftet. Und da wird Ikora selber bewusst, wie sehr sie eigentlich auch den Verlust von Kate nicht verkraftet. Das kommt auch relativ zum Ende der Season raus, dass sie dann sich eingestehen muss, wie sehr sie ihn doch vermisst und wie gerne sie nochmal mit ihm sprechen möchte und wie schön sie es fand, dass sie die Gelegenheit im Reisenden nochmal hatte, aber das reicht ihr irgendwie nicht. Das heißt, auch sie hat da noch sehr stark mit zu kämpfen mit diesem Verlust. Wie wir alle, auch wenn es klar war, dass er nicht bleibt, aber umso trauriger war es trotzdem. Genau, das zu den so drei Hauptcharakteren der Season und ihrer Entwicklung. Saint sagt auch noch, ich glaube, das war in der Mitte der Season etwas sehr, sehr Tolles. Über uns, er sagt nämlich, dass wir der Faktor sind, warum er sich so weiterentwickelt hat, wie er sich weiterentwickelt hat, weil wir sein Vorbild sind. Das finde ich unglaublich krass. Vor allen Dingen, weil er auch nochmal seinem richtigen Ich gegenübersteht sozusagen. Also wir nutzen den eigentlichen Saint 14 aus unserer Zeitlinie sozusagen, um auf Daten zuzugreifen, die wir brauchen. Und da wird er halt dann auch nochmal konfrontiert und sozusagen muss ich sich selbst stellen innerhalb dieser Season, was auch ein ganz spannender Umstand ist. Ja, das ist ja, so die...
Also, das ja. ist auch ein Grund, um jetzt mal, bevor wir jetzt zur aktuellen Season kommen, das ist eins der Dinge, die ich auch ganz für besonders finde, als ich mich mit dem Podcast beschäftigt habe, diese Meta-Ebenen, die da ganz oft dahinter stecken, also diese Story hinter der Story. Es gab vor kurzem einen Bericht, dass irgendein Autor Bungie wohl verklagt, weil sie die Geschichte geklaut haben, dass irgendwelche Weltraum-Aliens auf die Erde einfallen und es gibt Krieg und so. Und dass es eigentlich eine total generische Geschichte sein soll. Also das war so, das glaube, das war mein MMO-Artikel, wo dann drin stand, da sieht man mal, wie generisch die Geschichte eigentlich ist. Aber das ist es eigentlich nicht, weil da tatsächlich, man merkt bei manchen Geschichten und vor allem in diesen kleinen versteckten Lore-Artikeln auch manchmal den Herzblut des Menschen, der dahinter steckt oder jemand, der sich so Gedanken gemacht hat. Und dadurch werden eben so Geschichten erzählt, wie den Umgang mit Verlust. Dass auch, es gibt die Möglichkeit, du hast die Möglichkeit, du redest nochmal mit den Menschen, um den du trauerst und es reicht nicht. Du stellst fest, der ist nochmal weg und du musst es irgendwie nochmal verarbeiten. Oder die Story von Saint Fortin, der dann irgendwie mit sich selber konfrontiert sieht, der ja eigentlich, wenn man so betrachtet, für die Hüter immer auf so einem Podest steht, der deswegen auch diese deutsche Übersetzung, der 14. Heilige, das erhebt ihn nochmal so ein bisschen nach oben und jetzt ist er mit sich selbst beschäftigt. Wer bin ich eigentlich? Bin ich nur eine Kopie? Bin ich der echte Saint? Bin ich was passiert mit mir? Und solche Sachen, finde ich, waren herausragend an diesem Spiel und an der Art und Weise, wie sie erzählt wurden.
Genau, dazu fallen mir zwei Dinge ein. Habe ich nämlich gerade heute wieder ein kleines Piece gehabt, was genau in diese Kerbe ging mit dieser Verliebtheit und dass Dinge auch einfach schon an Stellen angeteased werden, wo noch niemand was damit anfangen kann. Es gibt diesen Dungeon, ich weiß nicht, wie er heißt, wo du diesen großen Psion am Ende in diese Arena bekämpfst, wo du noch so überfliegende Steine in die Arena reingehst und da stehen auch Vex unten. Der Psion spawnt, macht die Vex kaputt und dann kämpfst du gegen den Vex, der sich immer wegteleportiert, wo du diese Platten einnehmen musst. Weißt du, welchen Dungeon ich meine? Weißt du, welchen Strike ich meine?
Ach, den Strike, ja.
Genau. Und zwar, ist ja auch egal, wie er heißt, die Zuschauer haben ihn schon lange erkannt. Zuschauer habe ich schon wieder gesagt, sehr gut, die Zuhörer haben ihn schon lange erkannt. Da gibt es ganz am Ende, wenn du ihn getötet hast, sagt der Geist, glaube ich sogar, sowas wie, was ist Otzot und wer ist Emson 12? Ja. Und da kommt nämlich schon, und das war weit vor der Season jetzt, nur bevor wir wussten, dass sie das ist, natürlich haben wir es gewusst vorher, die Leute, die Lore-Enthusiasten sind, das war halt schon das erste Mal Auftauchen von Maya Sundarisch im Vex-Netzwerk. Und Emson 12 ist halt die originale Maya Sundarisch von damals, die von den Vex Emson 12 genannt wird. Und das ist halt schon weit vorher passiert, ne? Das sind so diese kleinen Dinge, die du meinst, wo das halt einfach schon, genau, wo sich immer so kleine Pieces zusammenfügen und man am Ende denkt so, das hätte man ja auch sehen können, ne? Natürlich hat man es nicht, weil es sind super kleine Pieces, aber das ist super cool. Genau, das ist das, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Genau, Saint wird halt, das kann man noch dazu sagen, das hatte ich eben vergessen, Saint wird halt, also der Conductor oder Maya versucht Saint davon zu überzeugen, dass er, deswegen ist er auch so in dieser Selbstkrise, dass er ja das, was du kurz angeteased hast, nur eine Kopie ist und eigentlich gar nicht hierher gehört und er ist ja gar nicht der echte Saint und das ist so das, womit sie ihm praktisch versucht am Anfang zu brechen, ne? Natürlich ist aber auch Osiris mit dabei und versucht das zu verhindern und wir natürlich auch. Ja. Und das war das zu der Season. Habe ich noch irgendwas vergessen? Irgendwas hatte ich eben noch, war mir noch eingefallen, aber jetzt ist es wieder weg. Dementsprechend sage ich mal nö. Das war's zu der Season. Kommen wir zur neuen Season. Die ja heißt Revenant.
Die ist Wiedergänger.
Ohne Scheiß. Erster kleiner Fact, als ich den Trailer gesehen habe, den fand ich saugeil dieses Mal, weil der so dieses, der ist wie die Gleiken-Mission damals, nur als komplette Season. Der hat ja so diesen ganzen Horror-Touch mit drin und die Scorn sind halt eh immer, ich sag mal, prädestiniert dafür, dieses Horror-Genre zu bedienen, ne? Und ich freue mich da riesig drüber, weil ich auch hoffe, dass jetzt der neue Dungeon, der kommt, auch wieder in diesem Setting spielt. Das wäre richtig geil. Ich mag dieses Horror-Setting nämlich so ein bisschen. Und ich finde, das passt zu der Season. Ich habe da richtig Bock drauf.
Ja.
Wie fandst du den Trailer, als du ihn gesehen hast?
Den Trailer, mir geht es da ganz genauso. Da lässt sich gar nicht drüber reden. Trailer können sie. Die ja, sind eigentlich allesamt immer irgendwie das gut. Stimmt. Deswegen fand ich den Start tatsächlich einfach merkwürdig
von der Season. Okay.
Also da kam nicht das rüber, was der Trailer rüberbringt, diese Stimmung.
Das sozusagen. Stimmt. Ich fand auch zwei, drei Dinge, die passiert sind, über die müssen wir jetzt gleich sprechen, fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Aber fangen wir erstmal an. Wir kriegen ja irgendwie mit, dass ein neues Echo unterwegs ist. Und zwar kriegen wir irgendwie mit, dass Fikrul jetzt wieder auf dem Plan steht. Mhm. Und Fikrul hat jetzt leider ein Echo gefunden und hat leider dadurch die Macht bekommen, Gefallene einfach mal in Scorn zu wandeln.
Genau, das kommt quasi am Anfang der ersten Mission raus, wo man auf Europa landet, weil, wie heißt es, Neu-Ries, nee, wie heißt der Teil von Europa?
Doch, Ries, glaube ich.
Ries Reborn oder so heißt es im Englisch. Genau, das wird angegriffen und wir landen da. Dann kommt Krähe, der sagt, hey, das ist meine erste Mission als Hunter Vanguard. Die will ich nicht in den Sand setzen, deswegen ich übernehme das Kommando. Aramis ist da, versuch Aramis fest zu setzen. Mhm. Und es ist eine humanitäre Mission, bitte keine Gefallenen töten.
Ja, genau.
Was ich spannend finde, weil ich glaube, das ist tatsächlich das erste Mal im Spiel, dass sowas wie humanitäre Mission quasi in irgendeiner Art und Form vorkommt.
Benutzt wird. Ja, das stimmt.
Genau, wir gehen rein, kämpfen uns dann durch gegen den Hohn, der dann auftaucht. Und dann wird schon klar, dass irgendwas ein bisschen anders ist. Und irgendwann stellt quasi der Geist, und wer analysiert das Ganze?
Ich glaube von die...
Heißt das nicht sogar Aido? Nee.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Krähe sagt uns das sogar, dass die Gefallenen sagen, das ist nicht normaler Hohn, sondern die heißen irgendwie anders. Das sind... Ich habe schon wieder vergessen, wie genau der Wortlaut ist. Die sagen, irgendwie ist das Hohn ohne Leben oder Hohn mit Leben oder so. Also irgendwie anders nennen sie die auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Das kommt.
Varaskiri oder so. Genau. Ja, super vorbereitet.
Ach, ist ja auch egal. Die Spieler wissen es ja, die haben es ja auch gespielt. Könnt ihr euch ja dran erinnern. Nee, genau, auf jeden Fall sind irgendwie wird uns bewusst, dass der Hohn da anders ist und er wird wohl auch von den Gefallenen auf Europa anders genannt, weil er anders ist. Und dann kommen wir ja irgendwann schon in diese Arena, die wir kennen in Ries und treffen da einfach relativ zielstrebig schon auf Aramis.
Ich habe jetzt nachgeguckt, das heißt Naves Kirisk.
Genau. Ach ja, das, und dann wird uns auch schon relativ schnell bewusst, weil der Hohn normalerweise aus toten Gefallenen geschaffen wird. Das ist genau, der richtige Begriff.
Der aktuelle Hohn aus lebendem Gewebe besteht.
Genau. Deswegen, ich glaube, das heißt sogar mit Leben oder sowas. Das irgendwie sowas. Und dann landen wir in der Arena, wo Aramis ist und Aramis halt kämpft gegen
Fikrul.
Gegen Fikrul direkt schon. Genau, da treffen wir auch schon auf Fikrul, der uns dann seine Macht demonstriert. Und da noch nicht die Macht demonstriert, sondern da erstmal nur Hohn gegen uns schickt. Wir unterstützen Aramis natürlich, dann versucht sie zu entkommen. Daraufhin sagt Krähe zu uns hinterher, sie versucht zu entkommen und schaltet sich selber mit rein. Dann stellen wir Aramis. Und da passiert das Erste, womit ich nicht gerechnet habe. Auch wenn es jetzt im Nachhinein betrachtet logisch ist, sie ergibt sich relativ schnell, kampflos. Damit habe ich erst nicht gerechnet. Sie tut dies aber auch nur unter der Bedingung, dass ihrem Volk Sicherheit gewährleistet wird in der letzten Stadt. Das ist die Bedingung, die sie stellt, um sich zu ergeben.
Genau, dabei kommt aber raus, den Charakterzug von Aramis, dass ihr Haus, also das Haus Salvation, tatsächlich sehr wichtig ist und auch der Grund ist, warum sie sich irgendwann gegen den Zeugen gestellt hat, weil sie mit dem Weg quasi nicht einverstanden war und sie einfach nur ihr Volk beschützen will. Aber dieser Wunsch, ihr Volk zu beschützen, der Hass auf den Reisenden war stärker, um quasi schon viel früher mit uns richtig zusammenzuarbeiten und wie das Haus des Lichts quasi schon vorher in Zusammenarbeit mit den Hütern anzugehen.
Ja.
Und jetzt sagt sie, hey, ich komme mit, aber bitte versucht so viele Leute wie von uns wie möglich zu retten, weil scheinbar ist es eine sehr große Bedrohung, die da kommt.
Genau, und dann passiert nämlich das, dann zeigt uns Fikrul nämlich, wozu er imstande ist. Wir fliegen nämlich eigentlich damit der Helm zurück, die dort ja stationiert war. Und dann passiert das Ganze, was wir vorhin schon kurz angeteased haben. Fikrul taucht nämlich einfach auf der Helm auf und fängt an, die dort mitfliegenden Gefallenen einfach mal kurz per Glimps wie Thanos in Hohn zu verwandeln und sorgt dafür, dass das Schiff abstürzt. Ja, was Wally nicht so gut findet. Ich muss ganz ehrlich sagen, klar, unter dem Aspekt mit Failsafe finde ich es nicht so schön. Die muss man jetzt halt irgendwo anders hinpacken. Aber wir hatten die Helme jetzt auch lang genug. Also, ich finde so einen Schauplatzwechsel auch mal ganz schön. Aber irgendwie war es immer nur, welchen Flügel machen sie wohl diesmal wieder auf von der Helm?
Also,
so, weißt du, da seit 27 okay. Addons gibt es die Helme und jedes Mal ist irgendeine andere Kammer offen, wo wir gerade drinnen sind.
Ich erkläre mich und das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich bis kurz nachdem nicht weitergespielt habe. Ich finde es, ja, ich fand es irgendwie gut, dass Helm jetzt vielleicht eine andere Rolle spielt, aber die Art und Weise, wie es passiert, ich habe mir gedacht, okay, wer zur Hölle hat sich das ausgedacht und wie viel hat er getrunken? Weil ja. Die Helm ist so das Schiff der Vorhut.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nur Gefallenen an Bord sind. Was ist mit all den anderen Menschen? Gut, Destiny hat schon immer ein Problem gehabt, NPCs zu zeigen, die irgendwie kämpfen oder so.
Ja.
Failsafe übernimmt die Kontrolle. Erst dann, als das riesengroße Schiff das andere Schiff rammt, kann man nicht vorher irgendwie vielleicht so ein kleines Stück nach links fliegen, um auszuweichen.
Geht nicht.
Und dann ist das nächste, da macht so Schnipp, ist auf einmal in der letzten Stadt und Eidos sagt, ja, das ist irgendwie eine Gefahr und die Helm ist abgestürzt, ist schade, aber hey, ich habe jetzt hier einen Shop eröffnet.
Das stimmt.
Okay, Eido, alles gut.
Der Übergang
klar, du
war
hast deine
so
Prioritäten.
Bisschen, ich wollte sagen, der Übergang war ein bisschen holprig, könnte man es nennen.
Du willst jetzt was Dinge verkaufen und dich an Alchemie versuchen? Wieso nicht? Okay.
Genau, kommen gut. wir aber zum nächsten Hauptcharakter direkt. Also da gebe ich dir recht, ich finde den Übergang auch ein bisschen holprig gestaltet.
Also was ich zum Beispiel gut gefunden habe, ich bin mir nämlich sicher, dass die Helm noch nicht über der Erde war, sondern immer noch über Europa und die eigentlich in Europa abgestürzt ist. Wenn ich mir den Hintergrund so anschaue, da können mich die Leute jetzt korrigieren, aber ich habe im Hintergrund keinen blauen Planeten. Also man sieht nämlich einen Planeten, glaube ich, im Hintergrund. Und selbst wenn es über der Erde passiert ist, wieso sind da keine anderen Schiffe oder Kabale oder sonst wie, die auf das andere Schiff schießen? Ich meine, wir sind jetzt mittlerweile eine große Allianz und keine Ahnung. Aber man hätte eine Mission machen können, keine Ahnung, auf Europa oder so, wo die Helm am Boden ist und man irgendwie noch Hohn abwehren muss oder so. Und dann kommt irgendwie so dieses 6 Monate später, mal also in der letzten Stadt, keine Ahnung, oder eine Woche später, das Dings. Und dann, das macht für mich mehr Sinn. Oder auch der Wechsel von, hey, du musst Aramis festnehmen, bitte wend keine Gewalt an. Und der nächste Schnitt ist, wie Krähe dasteht und ihr die Gnade ins Gesicht hält, weil er denkt, sie greift jetzt den Helm an. Und dabei ist es Fickrul.
Ja, stimmt.
Das ist so, also das ist jetzt die erste Season, die neues oder Episode, die nicht mehr wochenweise den Content auf Markt schmeißt, sozusagen, sag ich mal, sondern wo du quasi Stand jetzt den kompletten ersten Akt spielen kannst und dann in, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6 Wochen den zweiten Akt komplett spielen kannst. Und das ist einer der Hauptkritikpunkte momentan, dass ganz viele Leute festgestellt haben, sie haben ungefähr nur 1 Stunde für den ersten Akt gebraucht. Und dann stellt sich so raus, du musst jetzt nicht 10-mal irgendwie diese Onslaught-Missionen oder so spielen, was du vermutlich vorher gemusst hättest. Du hättest wahrscheinlich hier.
Ja, du machst es halt nur einmal sozusagen, ja.
Genau, und deswegen ist es nicht mehr so aufgebläht, aber wirkt natürlich dadurch auch irgendwie
sehr viel weniger.
Sehr viel weniger.
Ja, also ich habe auch die Hauptstory, habe ich eigentlich durchgespielt. Die Quest ist weg. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, du kannst ja diese ganzen Potions noch freischalten. Das habe ich halt noch nicht gemacht. Mhm. Das sind ja auch noch Einzelsteps sozusagen. Wobei ich denke, da brauchst du auch nur noch 1 Stunde für, dann hast du die auch fertig. So. Und genau, gehen wir mal der Reihe nach durch. Also nächster Hauptcharakter, der freigeschaltet ist, oder nicht freigeschaltet, der wieder eine größere Rolle trägt in dieser Episode, ist dann Eido. Denn Eido ist unser Ansprechpartner für die neue Mechanik im Spiel, nämlich für die Potions. Die Potions an sich entstehen durch das Wissen, was auf Rhys verloren gegangen ist. Und das sind wir jetzt gerade dabei, wieder zu bergen, beziehungsweise auch über Varix, der ja der, wie nennt man das, ein Scribe ist, glaube ich, ne? ein Schriftgelehrter, ein Schreiberling. Mhm. Und der natürlich noch sehr viel Wissen hat, einfach so. Und damit Eido zur Seite steht, um diese Potions zu erschaffen oder das möglich zu machen. Genau, das ist nämlich der neue heiße Scheiß. Es sind Buff-Tränke. Jeder MMO-Spieler kennt das seit 300 Jahren. Jetzt gibt es das auch in Destiny. Muss man machen, kann man basteln, ist ganz nette Mechanik. Das Einzige, was ich lustig finde, ist, dass das Menü broken ist. Du kannst nämlich einmal über dein Charakter-Screen in dieses Menü gehen. Nee, du kannst über den Quest-Log in dieses Menü gehen. Das funktioniert nicht. Mach das bloß nicht. Im schlimmsten Fall hängt sich dann dein komplettes Spiel auf, weil du aus diesem Screen nicht mehr rauskommst. Du musst über dein Inventar da reingehen. Dann funktioniert. Finde ich schon mal sehr lustig, weil die neue Mechanik, die sie haben, hat gleich einen Bug, dass du das nicht mehr zukriegst und auch nicht benutzen kannst.
Finde ich nicht der schlimmste Bug.
Nee, das ist aber einer von denen. So. Genau. Und die haben halt irgendwelche tollen neuen Boni. Ich habe bis jetzt zwei freigeschaltet. Die eine macht irgendwie, dass du... Ich weiß schon gar nicht mehr, was die machen. Es tut mir leid. Es klingt vielleicht ein bisschen blöd. Ich finde die Mechanik relativ langweilig. Der Ort, diese Werkstatt ist ganz schön von Eido.
Naja, im Endeffekt sind es die Sachen, die es vorher auch schon gab.
Genau.
Dass du irgendwelche Boni freischaltest.
Ja.
Nur schaltest du den Boni jetzt nicht mehr dauerhaft frei, sondern musst quasi...
Musst ihn halt trinken.
Alle 20 Minuten einen neuen Trank anschmeißen, weil der ist nämlich tatsächlich auf 20 Minuten gekappt und die Aktivitäten in Destiny sind jetzt nicht so kurz.
Ja.
Tendenziell.
Das stimmt. Genau, das ist das nächste neue Ding. Dann, was auch noch jetzt ein bisschen mehr thematisiert wird in der neuen Kampagne, wo ich erst drüber gestolpert bin, weil ich das schon wieder vergessen hatte, ist, Mithrax geht's nicht gut. Mithrax leidet nämlich immer mehr unter dem Fluch von Nezarek, was ja, frag mich nicht mehr, wie die Season hieß, in der wir es gemacht haben. Undying? Nee. Undying war viel früher.
Ja.
Wishes?
Ich weiß.
Nee.
Nee, auch nicht. Das war die Season davor. Das war die Season, wo es quasi drum ging, Osiris quasi zu retten. Also genau. Er hat aus den Gefäßen von Nezarek einen Tee oder so eine Art, vermutlich auch schon so einen Trank gebraut und dadurch ist er selber dem Fluch von Nezarek ausgesetzt worden.
Und
die Cutscene ist cool, wo am Schluss dieser Schatten kommt von.
Ja, und der setzt ihm so langsam zu und das ist auch der Aufhänger dafür, warum Eido so bemüht ist, so möglichst schnell viel Wissen von früher zu sammeln, um auch eine Cure eine Heilung für Mithrax zu finden. Was wir natürlich auch wollen. Mithrax, cooler Charakter, der sollte auf jeden Fall nicht Netherrack werden, zum Opfer fallen, was auch immer. Was auch immer dieser Fluch mit ihm macht, im Zweifel wird er irgendwann die Wiedergeburt von ihm. Das würde ich schätzen. Genau, dann haben wir Aramis, die wieder da ist, die auch tatsächlich relativ, Aramis hat so ein bisschen die Funktion des Mittlers, finde ich, aktuell. Denn sie hat oder kennt Aufenthaltsorte von ehemaligen Gelehrten und gibt uns die preis. Und wir versuchen, die dann ausfindig zu machen, um Eido wiederum zu helfen, mehr Wissen anzuhäufen. Genau, und Varix ist halt auch noch mit am Start, weil es ist halt Varix. Jetzt ist mir noch eingefallen, was ich zur letzten Season sagen wollte. Natürlich wie immer in einer guten Destiny-Season wissen wir nicht, was mit dem Charakter passiert ist. Am Ende der Season treibt sie so die Wechsmilch dahin. Und ob sie jetzt weg ist oder nicht, wissen wir nicht. Also ich gehe mal von Nein aus, weil das wäre ja langweilig, wenn irgendwas zu Ende wäre in Destiny. Das ist mir noch eingefallen. Nichts ist zu Ende. Na. Genau. Das zu den Personen und natürlich Krehe ist wieder mit dabei, weil, und da finde ich, jetzt kommen wir nämlich zu einer Stelle in der Story, in der neuen, die habe ich nicht verstanden. Die habe ich wirklich nicht verstanden. Krehe dachte sich, es sei ein smarter Move, zu Fikrul hinzugehen in der Mission, so zu tun, als ob man noch Alchen wäre und ihm einfach zu sagen, hör auf mit dem, was du tust. In welcher Welt hat er wirklich gedacht, dass das funktioniert? Das habe ich mich...
Meinst du jetzt... Das die erste Mission oder kommt es später?
Ich weiß gar nicht, ob es in der ersten ist. Aber es gibt diese Mission, wo du mit Krehe in den Unterschlupf von Fikrul gehst, dich dorthin stellst und Krehe so versucht, Fikrul davon zu überzeugen, aufzuhören. Weil sobald die beiden aufeinandertreffen, spricht Fikrul ihn ja auch als Aldrin an und als König. Weil er natürlich ihn noch von früher kennt. So, klar, er hat ihn erschaffen. Und das geht natürlich nach hinten los. Also, weil Krehe steht dann da. Und Krehe ist halt nicht mehr Aldrin. Und ich finde, dass natürlich kommt das sehr gut in diesem Dialog rüber, aber das macht das Ganze so ein bisschen ad absurdum, weil er steht da und stammelt so ein bisschen vor sich hin mit, ja, du müsstest damit aufhören, du kannst so viel mehr sein als das. Und ich denke mir so, du redest mit Fikrul, das ist ein Hohn, das hätte vorher schon nicht funktioniert und jetzt ist der fucking mächtig. Also, dieses ganze Szenario fand ich so ein bisschen albern, weil ich saß da, hab das gespielt und hab mir gedacht, das kann doch niemand wirklich ernst meinen, dass das funktioniert. Also, weißt du? Ich fand das so ein bisschen, die Entscheidung, das überhaupt anzunehmen, von Krähe dorthin zu gehen und zu denken, das könnte funktionieren, fand ich einfach absurd. Und ein bisschen dämlich. So, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da auch zu harsch, aber dass er überhaupt geglaubt hat, ihn dann davon überzeugen zu können, das einfach zu lassen, indem er hingeht und sagt, lass das, du bist mehr als du denkst, ich kann dir dabei helfen. Nee, wirklich nicht. Wir reden mit Hohn. Funktioniert nicht. Hat natürlich auch nicht funktioniert, obviously. So, weil er sagt, du bist nicht mehr mein König und dann schmeißt er uns raus und überlässt uns dem Hohn.
Das stimmt.
Also das fand ich ein bisschen weird. Aber was ist noch neu? Wir haben plus 10 Power Level mal wieder, also das altbekannte Muster. Wir haben die Potions, da haben wir drüber gesprochen. Wir haben den Onslaught-Modus zurück mit einer kleinen, aber feinen Änderung, die ich ziemlich cool finde. Die Geschütztürme sind nicht mehr automatisch schießende Geschütztürme, sondern jetzt so Gatling-Guns, in die man sich reinsetzen und mit denen man rumballern kann. Und das macht super viel Laune, mit diesen Dingern rumzuknattern. genau, und was kommt noch in naher Zukunft? Am Freitag kommt der neue Dungeon schon. Also morgen, wir haben nämlich heute Donnerstag, wo wir aufnehmen. Und er hat diesmal die Besonderheit, er hat einen Challenge-Mode. Es gibt einen Challenge-Mode, wo noch, glaube ich, korrigiere mich, ich habe keine Drops gelesen, aber noch nicht so genau bekannt ist, wie er funktioniert, was er braucht, wie schwer er ist und so weiter.
Doch eigentlich müsste das schon sein.
Ah, ist das schon bekannt.
Weil, oh nee, das müsste ah, heute Moment, kommen. Haben wir heute Donnerstag?
Ja.
Ja, wir haben heute Donnerstag, hast du gesagt. Eigentlich müsste, aber der Twab ist noch nicht draußen. Da müsste es genauer drinstehen. Also vielleicht in ein paar Minuten, es ist kurz vor 8. Wir nehmen am Abend auf. Habt ihr Glück, ansonsten habt ihr Pech.
Ja, ansonsten ist es selbst. Genau, das ist so das, was wir bisher wissen, was neu ist.
Der Trailer ist ziemlich gut zum Dungeon, der schon ein bisschen Lust drauf macht. Ich werde tatsächlich auch reinspielen. Ich werde es nicht zum Challenge-Mod schaffen, wenn er nur 24 Stunden geht. Wenn er länger geht, eventuell schon.
Ja. Das ist die neue Season.
Genau, und es geht bald los. Na, natürlich passend zu der Season mit dem Halloween-Event in Destiny. Und zwar müsste das, ich glaube, sogar schon nächste Woche losgehen.
Echt? Festival der Verlorenen? Das ist natürlich auch eigentlich eins unserer Lieblingsevents, ne? Weil die Geschichten vom Festival der Verlorenen eigentlich immer sehr schön sind.
Genau. Auch eins der Dinge, die wahnsinnig viel Spaß gemacht haben, so Special oder so, so mal lustige Dinge, weil das Festival der Verlorenen ist immer auch was, was sich so ein bisschen über die eigene Story lustig macht oder wo die Entwickler sich so ein bisschen, ich denke da mal an, wie heißt der, Imaro, der, oh Gott, das ist jetzt peinlich, ich weiß nicht mehr wieder, wie
Maru?
Heißt unser, nee, unser kleiner Wuffi.
Ich komme gerade auch nicht drauf. Irgendwas mit A, oder?
Ja, unser Exo-Hund, unseren Exo-Hund mit Süßigkeiten vollstopft. Oder lauter so Sachen. Auch die Lore-Artikel sind immer ziemlich amüsant.
Das
der
stimmt.
Rüstungen.
Die sind wirklich schön geschrieben.
Von daher bin ich sehr gespannt drauf.
So. Kommen wir jetzt aber, du hast ja noch so ein bisschen was, jetzt bin ich nämlich gespannt, aber jetzt kann ich mich zurücklehnen, weil ich hatte so den Story-Part dieses Mal.
Genau,
die Story Wo geht's hin?
Codename-Grenzen,
habe ich gelesen.
Bungie hat ein paar Entwicklereinblicke veröffentlicht. Es ging los mit dem, wenn ich jetzt keinen übersehen habe, ich klicke jetzt nochmal hier drauf.
Ich glaube, der am 9., oder?
Doch, es sind tatsächlich viel mehr, aber ich fange mal damit an, wie geht's grundsätzlich weiter mit Destiny? Es gibt ab nächstem Jahr 2 Erweiterungen pro Jahr, 4 große Updates mit kostenlosen Inhalten, das heißt, die erste Erweiterung hat den Codenamen Apollo, kommt im Sommer 25 mit 2 Updates im Sommer und im Herbst. Das eine Update hat den Codenamen Arsenal und das zweite den Codenamen Woge. Man kann ja schon so grob ein bisschen sich erschließen, worum es geht. Ich meine, Apollo ist die Apollo-Mission auf der Erde. Da geht es darum, Dinge zu erforschen, neues Land entdecken im Weltraum. Vielleicht ist es tatsächlich, geht es da mal so ein bisschen der Blick über den Tellerrand, Blick außerhalb des Sonnensystems, weil es soll nämlich neue Geschichten geben, neue Zielorte, neue Missionen, neue Waffen. Also natürlich ist da wieder die ganze PR-Maschine am Laufen, aber neue Zielorte klingt schon mal ziemlich gut.
Ja.
Genau, und die zweite Erweiterung kommt im Winter 25 mit dem Codenamen Behemoth. Behemoth, keine Ahnung, wie das richtig ausspricht. Da geht es nur um die Titanen-Klasse, um die Titanen-Stasis-Klasse, die heißt nämlich auch so.
Genau.
Nur das alle anderen werden einfach aus dem Spiel gelöscht.
Deswegen und ist es auch blau, der Balken.
Heißt das Spiel nicht mal Destiny, sondern Titanen-Smash. Titanini. Nein, die.
Titanini finde ich gut.
Titanini, okay. Nee, genau, kommt im Winter 25, auch mit zwei Updates, im Winter und im Frühjahr eben. Die Updates sind kostenlos, also das, was vorher Seasons waren, sind wohl kostenlos und die Erweiterungen, wie auch immer, kosten dann was. Die Grundseasons sind kostenlos, weil wenn ich lese Prämien passt, klingt es ja schon wieder so ein bisschen nach, man muss auch was kaufen oder so.
Ja, stimmt.
Auf der anderen Seite, ich habe mir das letztens bei Diablo gedacht, da kostet eine Season 10 Euro. Und eigentlich denke ich mir, warum muss ich mir das kaufen? Aber dann habe ich irgendwie durch Zufall die Preise von Cosmetics im Diablo-Shop gesehen und habe mir gedacht, okay, das sind auch Cosmetics und das ist locker 10 Euro wert, weil alles andere kostet nämlich irgendwie das Zehnfache. Keine Ahnung, gefühlt. Genau, also es geht einfach darum, wo soll es hingehen in dem Spiel und das ist mal so der grobe Plan. Dann überarbeiten sie so verschiedene Aspekte, haben sie auch schon angekündigt. Ein Artikel beschäftigt sich mit Kämpfermodifikatoren, wo sie zum Beispiel erzählen, dass sie von Spitzenreiteraktivitäten oder grundsätzlich von Dämmerungsaktivitäten, wo sie Modifikatoren einfügen, die das Ganze einfach noch mal ein bisschen so durcheinander würfeln. Die das Ganze schwerer machen, die das Ganze vielleicht auch einfacher machen, die das Ganze hauptsächlich und vor allem spannender machen. Es gibt Flüche, es gibt zum Beispiel den Meteorfluch, der den Kämpfern die Fähigkeit verleiht, Solargeschosse abzufeuern, die euch zwar verfolgen, aber abgeschossen werden können. Schock lädt sich kontinuierlich auf und entlädt sich auf ein einzelnes Ziel in Sichtweite. Wenn ihr eine Einheit mit diesem Fluch tötet, springt er auf andere in der Nähe über.
Genau, da sind auch Videos mit drin, falls ihr die mal in Aktion sehen wollt.
Genau. Es klingt nach diesen Geschossen, die es ja bei den Kabalen schon gibt. Da muss ich an diesen einen Spitzenreiter denken.
Armstealer? Nee,
da wo du ursprünglich in der Story quasi gegen den Champion von Keitel kämpfst.
Ah
und
ja, das ist ein Battleground gewesen, ne?
Ja, ein Battleground, das war das Wort, das ich gerade gesucht
habe. PsyOps Battleground.
Wo du am Schluss versuchst immer diesen Geschossen auszuweichen und den halt noch so nach und nach versuchst irgendwie runterzuschießen.
Ja. Ziemlich anstrengend.
Deswegen spiele ich das Spiel auf Englisch und deswegen finde ich deutsche Übersetzungen manchmal so, aber im Englischen klingt es auch nicht anders. Also es gibt den Fluch rasend und da steht, wenn ihr Kämpfer mit Rasen tötet, werden andere Kämpfer in der Nähe wütend. Okay.
Oh nein. Dann stehen sie da nämlich, wer hat mir in die Suppe gespuckt? Dieser Typ dort hat meinen Begleiter umgebracht. Jetzt bin ich aber wütend.
Ja.
Auf in den Kampf.
Genau, also das sind noch so Sachen, die klingen noch einigermaßen okay. Dann kann man schon in die Arschlochabteilung, da gibt es den Fluch zum Beispiel Schlagfest. Schlagfeste Kämpfer sind immun gegen sämtlichen Schaden aus der Distanz und gegen Statuseffekte, bis sie von einem Nahkampfangriff getroffen werden.
Das sind
werden.
Ja die klassischen Psione unter ihren Bubbles, ne? Die wir schon kennen.
Ja.
Nur, dass sie jetzt also auch damit rumlaufen können.
Das sind die neuen, davor habe ich quasi mehr Angst wie vor einem, wie heißen die Dinger, die neuen, oh Gott, es ist nicht so lange her, seitdem ich Destiny spiele, aber irgendwie sind die ganzen Begriffe weg. Naja, auf alle Fälle, das klingt tatsächlich ziemlich assi, wenn du an so Spitzenreiter-Sachen denkst oder so, wenn du dann so einen hast, wo du auch noch hinlaufen musst, der dich in der Zeit abschießen kann. Aber bin ich gespannt, wie da die Community mit umgeht. Zum Glück gibt es ja auch Fernkampf, Nahkampfangriffe, wenn ihr wisst, was ich meine.
Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Deswegen gucke ich gerade, aber das sieht man in dem Video, doch sieht man, er nimmt den aufgeladenen. Wenn mich der aufgeladene Nahkampf auch geht, dann ist es ja wieder okay, weil ich stelle mir gerade vor, du hast in einem Spitzenreiter diesen Modifikator und sollst am besten noch an einen dicken Koloss ranlaufen, der natürlich, sobald du dran bist, einmal stompt und dann bist du tot. Und das ist halt eine ganz schwierige Kombi, aber wenn du das über einen Fernkampf-Nahkampf machen kannst, ist es ja wieder okay.
Genau.
Und das nächste Wort, was wir suchen, ist Nukula. Nee, Quatsch. Ich war wieder bei Simpsons.
Und ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob die Dinger nicht sogar schon mit Wiedergänger jetzt ins Spiel gekommen sind. Weil bei den Flüchen steht nämlich, in Wiedergänger kann ein Feind immer nur einen Fluch benutzen.
Ah, ja, stimmt, steht sehen. Da. Da steht, dass sie das schon mal testen wollen, ja. Vielleicht kommt das genau. Im Dungeon.
Kommen wir zum nächsten Artikel, das ist nämlich, der auch geht ums Endgame und um die Aktivitäten, die das Spiel tatsächlich spannend machen, Raids und Dungeons, die schon immer so einen eigenen Stellenwert hatten. Es gibt in ganz vielen Spielen Raids und es gibt in ganz vielen Spielen Dungeons, aber ich finde Destiny, dadurch, dass es ein Shooter ist, hat so das Ganze, das ist einfach was Besonderes, also es ist nicht zu vergleichen mit einem Dungeon, den man jetzt in irgendeinem MMO macht, so weil du einfach die Perspektive eine andere ist. Also die haben da wirklich gut diesen Transfer für, wie hieß er, früher der Chef von Bungie, der war ja ein totaler WoW-Fan und der wollte quasi das, was WoW ausmacht, auf Destiny übertragen. Und das, finde ich, haben sie bis jetzt tatsächlich immer relativ gut geschafft.
Das stimmt.
Kurz und knackig, jedes Jahr startet mit einem brandneuen Raid, der Teil der ersten Erweiterung ist. Das folgende große Update wird auf diesem Raid aufbauen und neue Herausforderungen, Überraschungen und Prämien liefern. Könnte man jetzt übersetzen mit, okay, den Challenge-Modus, also diesen schwierigeren Modus gibt es halt nicht mehr 6 Wochen danach, sondern länger danach, wann das nächste Update kommt. Die zweite Erweiterung im Jahr bietet dann immer einen neuen Dungeon mit zusätzlichen Prämien.
Genau, und die letzte Erweiterung bringt dann immer einen Modus, der sozusagen so ein bisschen wie das Pantheon, irgendeine Art Raid-Modus, wo dann auch vielleicht alte Raids wieder aufleben können und so. Was ich auch ganz spannend finde. Raid- und Dungeon-Inhalte schreiben sie. Wie es das genau, Pantheon ja auch war. Ne?
Was verändert wird, ist, dass ab Codename Apollo neue Raids, Raid-spezifische Herausforderungsanpassung bieten.
Das ist aber auch ein schwieriges Wort.
Die Spieler können Modifikatoren, sogenannte Kraftakte, auswählen. Und dadurch kann man eben bestimmte Spielregeln, wie zum Beispiel Zeitprüfungen, Wettstreitkämpfe oder andere Modusmodifikatoren.
Schön.
In den Raid.
Schön, wenn mal ich nicht der bin, der sich andauernd verspricht.
Ja, und dabei sind es keine Kabalnamen.
Nee. Das wäre noch schlimmer. Das
sind eigentlich ganz normale deutsche Wörter. Naja, gut. Genau, je mehr Kraftakte aktiv sind, desto größer ist eure Belohnung. Und desto größer ist die Chance, eine Belohnung zu bekommen.
Sag mal, da klingelt bei mir irgendwas. Hatten wir das nicht früher in Destiny 2 auch schon mal eine Variante? Doch, es gab doch diesen. War das für Dungeons oder für Raids? Es gab doch diese Karte, mit der du den Kram schwerer machen konntest. Was war das denn noch?
War das nicht für Dämmerungen?
Ach stimmt, das waren die Dämmerungen früher. Da konntest du selber deine Modifikatoren auswählen und sie damit selber so schwer machen, wie du wolltest.
Aber für einen Raid? Ich
bin mir nicht für einen Raid nicht. Das waren die Dämmerungsstrikes. Die haben wir damals selber über diese Modifikatoren die Schwierigkeit festgelegt. Das ist ja eigentlich das. Also wieder nur für Raids.
Genau. Mit den Dungeons wird, ja, da ist eigentlich die große Änderung, dass es keinen eigenen Dungeon Key mehr gibt, sondern dass die Dungeons in der Erweiterung erhalten sind. Was ja schon seitdem sie diesen Dungeon Key eingeführt haben, ein sehr großer Aufreger in der Community ist.
Ja, und man muss natürlich auch sagen, Sie müssen ja irgendwie auch die Erweiterung, wenn die Geld kosten werden, was sie ja tun, schmackhaft machen. Und wenn du in der ersten Erweiterung im Jahr einen Raid mitlieferst und in der zweiten kein Raid, dann musst du zumindest den Dungeon da reinpacken, weil sonst gehen dir irgendwann die Argumente aus, warum du das Update bezahlen sollst, sozusagen, ne?
Ja.
Das muss man ja auch ganz klar sagen.
Genau, dann gibt es noch einen Entwicklereinblick zum Thema Rüstungen der nächsten Generation.
Ja, das ist ganz wild.
Das ist eine ziemlich spannende Änderung. Sie sagen zum einen, dass, ja, also mit Shadowkeep kam ja die Rüstung 2.0 ins Spiel. Gut, dass ich so mit den Fingern diese Anführungsstriche mache. In die Kamera. Gänsefüßchen. Oh Gott. Ihr müsst mir verzeihen, ich arbeite in einem Kindergarten und wenn man den ganzen Tag mit Kindern spricht, dann ist es mit den großen Wörtern nicht mehr so einfach.
Wenn man mit kleinen Menschen redet, ist es mit großen Wörtern nicht so einfach. Ich finde das
also ein mit Hobbits Satz. Und Halblingen kann man normal reden, finde ich. Genau, also ich stimme dem zu, weil ich habe tatsächlich nämlich, ich benutze glaube ich seit 2 Jahren dieselbe Rüstung oder so.
Ja, ich habe mir einmal Artifice Armor und gerade jetzt, seitdem es ja die Wortfindungsstörung gibt, die, wie heißt das links, wo du Loadouts, seitdem es die Loadouts gibt, brauchst du ja gar nichts mehr selber umbauen. Du lädst das einfach in dein Loadout und fertig.
Ja, es wird diverse Änderungen geben. Sie überarbeiten die Stats, die werden jetzt nicht mehr in alle in 10 Punkte unterteilt, sondern jeder Punkt verschafft dir einen Vorteil. Klingt gut. Klingt irgendwie sinnvoll, hätten sie auch schon viel früher machen können, weil wenn du nämlich irgendwie Disziplin von 0 bis 100 hast und wenn du 0 hast, brauchst du 5 Minuten für eine Aktivität, für eine Granate und bei 9 brauchst du nur 4 Minuten 30, dann hättest du vorher quasi bei einer Minute weniger einfach, keine Ahnung, 4 Minuten 98 machen, 4 Minuten 98. 50 machen können sozusagen. So stelle ich mir das tatsächlich vor, dass am Anfang das so schrittweise weniger wird. Die Stats gehen aber hoch auf 200 und die Werte zwischen 101 und 102 können einen zusätzlichen Effekt machen, wie zum Beispiel, da kommt dann weiter unten, die bei Disziplin gibt von 101 bis 200 die Chance, eine Bonus-Granatenaufladung zu erhalten, sobald eine Granate verfügbar ist.
Was ganz cool klingt.
Was ganz cool klingt, und da bin ich jetzt schon gespannt, wo so Richtung Buildcrafting, stackt es mit diversen Gegenständen, die dir sowieso schon eine Bonus-Granatenaufladung geben.
Oh Gott, dann hast du einfach mal 6 Granaten.
Das wäre nämlich wild, das wäre tatsächlich ziemlich wild.
Das wäre ziemlich wild.
Das wird sich zeigen.
Das gleiche gilt auch bei Stärke, weil da hast du das gleiche nämlich dann mit den Nahkampfaufladungen, dass du dann eine zweite kriegst. Das wäre ja ähnlich dann mit den entsprechenden Exos dazu, wo du E2 hast, dann hast du auf einmal 3 oder 4 oder was auch immer. Genau.
Ja. Genau, und Disziplin wird umbenannt in Granate, damit er verständlicher ist. Das ist jetzt eine Änderung, die, ja.
Ich kann sie nachvollziehen, aber als Destiny-Spieler ist dir das eigentlich Latte, weil du bist halt Disziplin gewohnt, ne?
Ja, also.
Für jeden neuen Spieler ist es vielleicht einfacher, wenn da einfach Granate steht. Und es gibt
den. Ja, aber ich glaube aber, dass das eigentlich nur für einen ganz komplett neuen frisch geborenen Baby-Gamer gilt, weil es ist ja eigentlich in so ziemlich allen Spielen so, dass du irgendwie, du hast deine Geschicklichkeit, du hast deine Stärke in Rollenspielen und die machen irgendwas, aber vielleicht auch Dinge, die nicht unbedingt was damit zu tun haben. Das ist irgendwie was ganz Normales in dem Gaming-Setting. Aber naja, gut. Stärke heißt dann Nahkampf. Und dann gibt es scheinbar noch den Stat Spezialmunition. Oder
ja, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Es gibt dann anscheinend den Stat Spezialmunition, weil du kannst nämlich zwischen 101 und 200 hast du dann die Chance auf einen doppelten Munitionsblock als Drop.
Genau.
Ha. Huh. Aber was viel spannender ist der Absatz danach.
Genau, es werden Set-Bodies eingeführt. Mhm. Also Destiny springt da quasi wieder auf den üblichen RPG-Zug auf.
Ja, oder RPG, eigentlich überall, ja.
Und zwar gibt's da haben sie jetzt 4 vorgestellt. Bei Text-Mechaniker-Rüstungen gibt es einen Perk für 2 Teile. Also eigentlich bei allen gibt es immer einen Perk 1 für 2 Teile und einen Perk 2, wenn man alle 4 Teile oder wenn man 4 Teile anzieht. 4 Teile deswegen, weil du ja immer noch einen Slot für eine Exo-Rüstung brauchst, egal wo. Wobei ich da auch wieder gespannt bin, ob die, es gibt ja diverse Rüstungsteile, die tatsächlich auch von solchen Herstellern hergestellt werden, Exo-Rüstungsteilen, ob dies dann auch als,
ob das dann mitzielt.
Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, das wäre schon eine zu starke Überarbeitung. Also bei Tex Mechanica zum Beispiel, ich lese jetzt nicht alles vor, es ist nur als Beispiel, wenn man aus der Hüfte feuert, erhöht sich das Bewegungstempo und die Waffenhandhabung. Der Effekt erhöht sich, wenn man Treffer erzielt. Also das ist quasi Perk 1 bei 2 Teilen, bei Perk 2 mit 4 Teilen. Tex Mechanica Waffen sind bei Hüftschüssen präziser und haben eine größere Reichweite. Worüber ich mich ein bisschen freue, weil die haben, wie heißt dieses Scout-Gewehr?
Das ist doch das aus, ist das nicht sogar das aus der Gleiken-Mission?
Ja, genau. Nee, doch.
Das ist irgendwas mit Toten Mannes, oder? Dead Man's Tale auf Englisch.
Dead Man's Tale, genau.
Geschichten des Toten Mannes oder so?
Haben sie ja quasi ja relativ häufig genervt aus PvP-Gründen. Und jetzt führen sie ein Set ein, dass das Ganze wieder genau das zurückgibt, was quasi vorher genervt wurde. Potenziell. Da bin ich dann gespannt, wie es weitergeht. Das ist irgendwie immer so ein Ping-Pong.
Das finde ich spannend, weil dann fangen sie wieder an, die Waffe weiter zu nerven, weil sie auf einmal mit dem Set wieder zu stark ist. So, das ist so dieser ewige...
Ja, ich stelle mir jetzt tatsächlich schwieriger vor mit dem Balancing. Auf jeden Fall.
Du hast halt nicht nur die Waffe, die an sich dann stark oder schwach ist, sondern du hast jetzt einfach nur eine komplett andere Komponente, die da noch reingeht.
Mit dem Austarieren des Systems.
Genau.
Sie machen noch ein FAQ. Was passiert jetzt mit der alten Rüstung? Auf den legendären Rüstungen aus den alten ändert sich so wenig wie möglich. Es werden aber tatsächlich die Stat-Typen angepasst, aber nicht die Werte. Das heißt, grundsätzlich musst du dir eine neue Rüstung farmen, glaube ich, um diese Spikes zu bekommen, die über 100 rausgehen. Aber die alten sind trotzdem noch sinnvoll und können benutzt werden. Die exotischen Rüstungen werden auch aktualisiert, aber noch nicht mit dem ersten Update. Das erste Update ist wirklich nur für die legendären Rüstungen. Was durchaus, also da kann man jetzt so viel meckern, wie man will, aber es gibt so viele Rüstungen und Waffen und exotische Rüstungen, du kannst, glaube ich, nicht so schnell alles überarbeiten. Also das ist durchaus sinnvoll, dass sie dann die exotischen Rüstungen in einem zweiten Update anpassen und sich vielleicht auch mehr Zeit nehmen, das Ganze irgendwie sinnvoll zu machen, als das irgendwie so über den Zaun zu brechen.
Ja.
Genau, und dann kommt noch der letzte Absatz, den ich tatsächlich bis jetzt noch nicht gelesen habe. Alles andere schon. Sie wissen, dass Tresore wie immer voll sind aus allen Spielern, bei allen Spielern, aus allen Nähten. Sie wollen das Problem angehen, aber sie wissen noch nicht, welchen Lösungsansatz sie für dieses Problem verfolgen wollen, melden sich aber bei uns. Und dann noch eins, das habe ich jetzt gerade bei den Raids und Dungeons gesehen, das wollte ich natürlich noch erwähnen, da weiß ich nämlich noch nicht, wie ich das gut finde. Es wird das Portal eingeführt, und zwar ist das Portal, der Portalbildschirm, ein neuer Hauptort, um Aktivitäten auszuwählen, und ersetzt quasi die aktuelle Zielortkarte. Und meiner Meinung nach muss das Ding schon wirklich gut sein, um diese Zielortkarte zu ersetzen, weil ich finde, das ist nämlich auch was Destiny irgendwie ausgemacht hat. So ein bisschen. Und wenn du dann natürlich das andere zuerst siehst, weiß ich noch nicht, ob ich das gut finde, aber das wird sich zeigen.
Ja.
Es ist total strange übrigens, dass der Helm jetzt nicht mehr auf der Karte ist.
Ja, ne? Ach so, das habe ich übrigens ganz vergessen. Dafür finde ich es sehr schön, dass man jetzt in der letzten Stadt, auch wenn es nur ein ganz kleiner Bereich ist, halt diesen Shop von Eido hat. Es ist einfach, ich bin da gerne. Man ist da so selten an diesem Ort, eigentlich immer nur über irgendwelche Events oder so. Deswegen finde ich es schön, dass man jetzt das als spielbaren Bereich im ganz Kleinen hat.
Ja, ich habe mir das gedacht. Das ist nämlich eine Kritik, ist auch an dieser Wiedergänger, an diesem ersten Akt ist das, was schon so oft der Fall war, dass du auch hier wieder Missionsschritte hast, wo du zum Projektor, zum Holoprojektor rennen musst, um mit jemand zu reden. Und da ist der aktuelle Kritikpunkt, dass du mit Aramis redest, wo die einen sagen, okay, die ist quasi in der Zelle, hat irgendwie ein Wärter ihren Telefon in die Hand gedrückt oder wie spricht die da mit dir? und sie ist 5 Meter neben dir. Wieso kannst du nicht einfach hingehen und mit ihr selber reden?
Habe ich gemacht. Dann beleidigt die dich übelst. Also ich dachte, ich habe das nämlich gesehen, dass da steht, gehe zum Holoprojektor und rede mit Aramis, und ich bin so um die Ecke gegangen, habe sie gesehen, denke mir so, kann ich auch da hingehen. Dann gehst du hin, dann triggerst du auch einen kleinen Dialog, wo sie dich übelst beschimpft, so, also für so, die stelle ich halt als dumm da und ne, so. Und dann gehst du halt zum Holoprojektor und sie redet halt normal mit dir und du bist so, hä? Was ist gerade passiert? Ja. Also das ist so ein bisschen nicht konsistent.
Da gab es diese eine, also diese erste Season vor finaler Form, wo Mara in der Farm ihr Lichtding macht. Gut, dass ich schon wieder mit den Händen rumfuchtel. Und da heißt es, bitte geh zum Holoprojektor, und dann heißt es, geh bitte auf den Helm und red mit Mara. Dann fliegst du quasi am Helm, um da am Holoprojektor mit Mara zu reden. Du gehst quasi von ihr weg, woanders hin, um mit ihr zu reden. Und das ist, worauf ich eigentlich hinaus will, das ist das Problem, das Destiny hat grundsätzlich mit NPCs, mit der Animation. Es scheint sehr schwierig oder sehr teuer zu sein oder sehr aufwendig, weswegen ich es schade finde, dass es eben diese letzte Stadt bis jetzt nicht gab, wo einfach so ein kleines bisschen was los ist. Es sind nicht dieselben 10 Leute, die im Turm rumstehen, sondern irgendwie mal irgendwas anderes Kleines. Das hätte ich bis jetzt tatsächlich ziemlich cool gefunden.
Das stimmt. Ich habe mir, während Wally gerade erzählt hat, nochmal schnell die anderen beiden Posts angeguckt. Es gibt nämlich noch den Entwicklereinblick Prämien der Hauptaktivitäten und Hauptaktivitäten im Spiel. Da wird auch das Portal noch einmal kurz gezeigt. Und was ich ganz spannend finde, da sieht man auch einmal so ein bisschen die Herausforderungsanpassung mit Screenshots. Man kann nämlich jetzt auch einfach für Strikes sich die Herausforderungen so zusammenschustern, wie man sie gerne hätte. Also das Power-Level an sich für die Aktivität festlegen. Das geht nicht nur für Raids, sondern auch für normale Strikes, und dementsprechend ist dann auch natürlich die Beute besser oder schlechter oder mehr oder weniger, je nachdem, wie schwer man es macht. Was aber ganz nett ist, weil so ist irgendwie bestimmt für jeden was dabei. Und dann geht es nämlich auch noch um den Loot. Es wird jetzt Waffen- und Rüstungsstufen geben. Da sieht man auch ein Bild von dem Automatikgewehr, was dann in Klammern Tier 5 dahinter stehen hat. Genau. Und da steht, die Basisstufe der legendären Waffen und Rüstungsteile wird den heutigen legendären entsprechen, während die höheren Stufen im Allgemeinen den Meisterwaffen entsprechen. Das sind aber auch erst frühe Entwürfe. Und da sieht man dann auch noch die Prämienpools. Die wichtigsten Prämienpools für die Hauptaktivitäten des Spiels werden bei jedem größeren Update aktualisiert. Haupt-PvE-Prämien, die in leicht zugängliche PvE-Aktivitäten wie Strikes verteilt sind. Genau. Das könnt ihr euch nochmal im Genauen durchlesen. Das in aller Kürze zu den anderen beiden. Sind einige. Ich war lange nicht mehr auf der Bungie-Webseite unterwegs.
Ja, das Ganze ist eine Reaktion auf die negative PR, die halt das Spiel bekommen hat, durch die ganzen Kündigungen, durch den, durch die potenzielle, ja, also durch den Unmut von Sony drüber, wie schlecht es lief, wie schlecht die Zahlen sind, über das Management. Deswegen wurden ja noch mehr Leute rausgeschmissen sozusagen. Und das ist quasi, glaube ich, so ein Versuch, das Ganze nochmal irgendwie, also das Interesse zu wecken und zu sagen, hey Leute, gebt uns nicht auf, geht die Reise hin.
Es ist, glaube ich, sogar eher eine Form von Schadensbegrenzung, ne? Also weil der Schaden ist angerichtet, und wenn sie nichts machen, dann wird es halt von alleine nur schlimmer und die PR immer schlechter, weil dann heißt es, guck mal, die reagieren ja nicht mal. Das heißt, da musste ja was passieren, da musste Schadensbegrenzung gemacht werden. Das sieht man aber auch daran, dass bei vielen Inhalten und bei vielen Screenshots steht, das sind ganz, ganz frühe Entwicklungsstadien. Also sie haben einfach, ne, sie mussten irgendwas zeigen, und dann wird halt auch früher Entwicklungsstuff genommen. Hauptsache, du kannst was raushauen und zeigen, hey, wir sind an irgendwas dran. Muss man ganz ehrlich so sagen.
Da muss ich sagen, liebe Menschen von Sony, auch wenn ich in letzter Zeit irgendwie ein bisschen öfters über Destiny gemeckert habe, aber
wir dürfen das auch.
passt auf, was ihr mit dem Spiel macht. Kriegt lieber mal euren eigenen Scheiß auf die Reihe, wenn man sich die ganzen PC-Veröffentlichungen von Sony-Spielen so anschaut. Um jetzt mal einen kleinen, schon einen kleinen Schwenk in andere Themen zu machen, Pixel und Papier.
Ja.
wenn man sich so anschaut mit dem Horizon Zero Dawn Remake oder mit dem Remastered-Version, die irgendwie auf einmal, wo die alte Version aus den Shops verschwindet, noch vor der Veröffentlichung und lauter so Sachen oder diverse andere Spiele, die einfach einen ganz kuriosen Start haben. Also ich habe mich zum Beispiel über das Until Dawn Remake gefreut,
ja,
oder die überarbeitete Version für den PC. Und jetzt habe ich gehört, dass die Musik verändert wurde, irgendwelche Kameraeinstellungen verändert wurden und lauter so Sachen.
Okay.
Und die einfach ganz viel, was ganz viel nimmt vom Original, weil das Original war halt einfach dieses erste Horrorspiel von dem Studio, die ja dann mit den so Picture Man of Medan Infinity und so, genau, da, ja, danke, die da ja dann noch andere
Spiele
rausgebracht haben.
Großartige Spiele, habe ich auch schon ein, zwei von gespielt.
Ja. Ja, so Sachen. Ja.
Aber
noch
dazu
sind wir
dann im neuen Podcast mehr, um noch den Tease ein
also
bisschen
anzu. Das ist jetzt kein Versprechen, dass wir das Thema tatsächlich da noch mit dran nehmen.
Aber ganz viele andere spannende Themen.
Aber so, genau. Wir haben uns schon gute Sachen überlegt.
Ja, genau.
Und um mal eine Besonderheit, die uns ausmacht, zum Schluss noch zu erwähnen. Und zwar wisst ihr, dass wir unfassbar gern richtig schlechte Wortspiele machen. Und
nein,
ich habe Matze, als
wirklich?
Wir den Namen überlegt haben, vorgeschlagen, dass wir ja dann irgendwie eine zur Oktoberfestzeit eine Ausgabe machen können, die heißt Pixel und Paar Bier.
Ja.
Und Matze hat wie immer seinen Kopf auf die Tischplatte geschlagen, die mittlerweile schon ein ziemlich großes Loch hat, und ich habe mich wie so ein kleines Kind vor der Kamera am Boden gerollt vor Lachen.
Ja, das war sehr schön. Aber
ja, auch das wird nicht verloren gehen.
Wer bis jetzt noch zugehört hat, kriegt direkt meinen Aufruf mit. Der neue Podcast ist noch nicht mal live und ich starte schon den ersten Community-Aufruf. Wir wollen ja zu Insta rüber. Wir haben noch kein Logo für unseren neuen Podcast. Und wir, also ich hoffe oder ich versuche einfach mein Glück bei unserer Community. Vielleicht ist ja der ein oder andere künstlerisch begabt und hat Bock, einen Entwurf für uns zu machen. Wenn das gefällt, das soll natürlich, du wirst dann auch erwähnt und wir können da auch nochmal genau quatschen und so weiter. Wenn ihr da Bock drauf habt, uns da zu supporten mit einem Logo, schreibt uns noch auf X, da sind wir ja, oder bei Insta, noch auf Geistergeschichten, Lorecast. Oder schickt uns da gleich was. Und dann können wir ja mal gucken, ob einer von euch künstlerisch so begabt ist und mit uns, der uns ja dann schon kennt, und den Namen Pixel und Papier irgendwie was Gutes anfangen kann. Würden wir uns auf jeden Fall sehr drüber freuen.
Genau. Ich bin
ansonsten gespannt. War das hiermit die letzte Folge des Geistergeschichten-Podcasts, auch wenn ich nicht traurig bin. Also ich dachte irgendwie, ich habe jetzt gerade die letzten Tage, seitdem wir das konkretisiert haben, schon auch viel drüber nachgedacht, dass das eine echt lange Zeit ist mit 4 Jahren für diesen Podcast. Aber ich bin nicht traurig, weil wir es weiterführen. Also würden wir jetzt den Podcast beenden und wir würden nichts Neues machen, wäre ich, glaube ich, sehr traurig. Aber dadurch, dass wir jetzt das neue Projekt starten, finde ich es schön. Und auch dort wird Destiny immer einen Ehrenplatz haben. Das verteidigen wir natürlich auch vor allen neuen Nutzern, die sich dann fragen, warum müssen wir in jeder Folge was über Destiny hören? Das erzählen wir denen dann schon, warum und wo wir herkommen und so. Aber ja, es wird Zeit für diese Veränderung. Wir hoffen, ihr geht sie mit uns. Wir hoffen, ihr habt da genauso viel Spaß dran wie an dem Format, was wir jetzt die letzten 4 Jahre für euch machen durften oder gemacht haben. Und wir sind gespannt, was wir da alles im Zuge des neuen Formates mit euch erschaffen und womit wir Spaß haben können, gemeinsam.
Genau. Bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht für uns. Und bis dahin, wir hören uns bei Pixel und Papier Folge 1 wieder. Und natürlich soll zum Schluss nicht fehlen, Augen auf, Hüter.